Es ist Januar 2020. Ich stehe mit dem Surfbrett unterm Arm am Strand. Hinter mir säumen Palmen den ewig langen, tropischen Sandstrand. Unter mir umspült die Brandung meine Füße. Ich wackel mit meinen Zehen. Und vor mir die unendliche, blaue Weite des Indischen Ozeans. Wie so viele EuropäerInnen hier in Sri Lanka bin auch ich zum Surfen hier. Sri Lanka ist ein Surferparadies. Und es ist neben Indien das Land des Ayurveda, die traditionelle Heilkunst, die stark auf Balance und Achtsamkeit setzt. Aber hier herrschte auch bis vor gar nicht so langer Zeit Bürgerkrieg. 26 Jahre lang, bis er 2009 blutig beendet wurde. Am Abend bin ich vollkommen platt vom Surfen und mega hungrig. Das Essen auf der Insel ist fantastisch. Ich sitze in einem Restaurant und bestelle Reis und Curry. So simpel und so gut. Heute bin ich Mitte 30, aber schon mit 12 hat mein Fernweh angefangen. Ich habe davon geträumt, aus meiner für mich langweiligen Kleinstadt zu fliehen und endlich mal was zu erleben. Ich wollte große Abenteuer, wie im Fernsehen. Mit 16 ging es dann endlich los. Ich habe ein Austauschjahr in den USA gemacht. Später ein Erasmus-Semester in Finnland, den Master in Schweden. Schließlich noch ein Jahr arbeiten in den Niederlanden. Aber in Sri Lanka ist der Culture Clash für mich mit am größten. Im Wasser waren vorhin nur einheimische Männer. Surfende Frauen sind in der Regel Touristinnen. Auch auf Partys habe ich hauptsächlich Männer gesehen. Das ist ein Widerspruch hier. Frauen finden in der Öffentlichkeit nur wenig statt, also wenn es um Freizeitgestaltung geht. Und doch ist Sri Lanka das erste Land der Welt, das eine Frau zur Premierministerin gewählt hat. Und das schon 1960. Während man also nur wenige singalesische Frauen am Strand sieht, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, ob es okay ist, ins Wasser zu gehen. Und wenn ja, wie? Ich habe mich einfach bewegt, frei. Das ging, weil ich Europäerin bin und weiß. Auf der Welt geht ziemlich viel, wenn man weiße EuropäerIn oder NordamerikanerIn ist. Für die meisten anderen nicht. Der Autor Mark Twain soll einmal gesagt haben, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Während sich also Orte, Menschen und Details ändern, würde doch immer wieder Ähnliches passieren. Manche HistorikerInnen argumentieren auch, dass sich Geschichte in Pendelbewegungen vollzieht. Also immer hin und her schwingt. Und diesen Spagat zwischen Fernweh und Rassismus, den halten wir gesellschaftlich schon ziemlich lange, oder? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Hi, ich bin Anna Scholz. Ich bin Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Sozialanthropologin und interessiere mich dafür, wie Gesellschaft uns formt und wie wir die Gesellschaft formen. In der ersten Staffel von Zeitschleifen soll es um Themen gehen, die uns aktuell beschäftigen, aber nicht zum ersten Mal. Was lässt sich lernen von Menschen, die zu anderen Zeiten an ähnlichen Punkten standen?
Zeitschleifen. Geschichte Fast Forward. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Ich erschlage euch jetzt mal mit ein paar Zahlen, also setzt euch vielleicht besser einen Helm auf. 54,6 Millionen Deutsche sind 2023 gereist. 78% von diesen Reisen gingen ins Ausland. Das ist Rekord, laut der Reiseanalyse 2024 vom Verein Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Aber die Liebe für andere Länder hört da nicht auf. Wir holen uns das Exotische auch gerne nach Hause, wie zum Beispiel Avocados. Liebe ich. Laut Statistischem Bundesamt haben wir 2023 sehr viele Avocados nach Deutschland importiert. Genauer, über 150.000 Tonnen. Das ist dreimal das Gewicht der Titanic. Auch das ein Rekord. Man kann sagen, wir Deutsche haben eindeutig Fernweh. Das bin nicht nur ich. Leider gibt's da auch einen anderen Rekord, der mich ziemlich traurig und wütend macht. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes wurden im Jahr 2024 41.406 Straftaten begangen, die rechtsextrem motiviert waren. Das ist ein Anstieg von über 40% gegenüber dem Vorjahr. Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025 war die Begrenzung von Zuwanderung das dominierende Thema. Die meisten Stimmen haben die Parteien bekommen, die eine besonders abgrenzende und intolerante Haltung dazu hatten. Die konservative CDU/CSU und die vom Verfassungsschutz als teilweise rechtsextrem eingestufte Partei AfD. Eine Behauptung, die von diesen Parteien immer wieder aufkam: MigrantInnen und AusländerInnen würden für höhere Kriminalitätsraten in Deutschland sorgen. Sie seien also besonders gefährlich. Belegen tun die PolitikerInnen das nicht. Aber ich widerlege das gerne. Mit einer Studie der IFO, dem renommierten Institut für Wirtschaftsforschung, die 2025 veröffentlicht wurde. Für die Studie hat man sich die Kriminalitätsstatistiken der Polizei angeguckt, und zwar pro Landkreis, von 2018 bis 2023. Dann hat man geschaut, wie viele AusländerInnen im jeweiligen Landkreis im selben Zeitraum zugezogen sind. Und dann hat man geguckt, ob im Zusammenhang damit die Kriminalitätsrate gestiegen ist. Ergebnis? Nein. AusländerInnen machen Deutschland nicht krimineller. Man kann also sagen, dass im Wahlkampf eher mit Gefühlen als mit Fakten gegen MigrantInnen gehetzt wurde. Das wurde auch deutlich bei öffentlichen Stellungnahmen von PolitikerInnen diverser Parteien nach den Attentaten in München und Aschaffenburg 2025. Sie instrumentalisierten die Taten sofort für ihren Wahlkampf. Apropos Hetze. Auch meine FreundInnen mit Migrationsbackground berichten, dass sie auf der Straße und natürlich auch online immer öfter rassistisch angepöbelt werden. Lasst uns also das Kind beim Namen nennen. Deutschland hat ein Rassismusproblem. Natürlich nicht nur Deutschland, die westliche Welt insgesamt. Sogar der Imperialismus feiert ein Comeback. Länder sollen einfach wieder einverleibt werden. Wie im 19. Jahrhundert.
We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something.
Ja, sorry, ich kann ihn ja auch nicht mehr hören, aber das war mal wieder Donald Trump auf seiner Pressekonferenz vom 4.2.2025 mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Da sagte der US-Präsident in Immobilienmogul-Manier, dass er für Gaza den Plan hat, es platt zu machen, to level the site, wie er sagt, um dann aus Gaza die, Zitat, Riviera des Mittleren Ostens zu machen. Quasi ein Urlaubsressort. Leute, was läuft hier schief? Wie kommt es, dass wir gleichzeitig so viel Liebe und so viel Hass für andere und das andere haben? Das kann sich im ganz Großen zeigen, dass man eine Volksgruppe umsiedeln will, um ein Urlaubsparadies zu bauen, was natürlich nicht nur absurd ist, sondern auch gegen das Völkerrecht verstößt. Oder im Kleinen, für uns selbst kaum sichtbar und ungewollt, dass wir unsere Privilegien beim Reisen nicht checken. Wie kommen wir aus dieser Schieflage raus? Das wollen wir heute beantworten, ohne in apokalyptische, anxiety-geschwängerte Gedankenspiralen zu fallen, sondern irgendwie hoffnungsvoll. Ich gebe mein Bestes. Und zum Glück tue ich das nicht alleine. Hier ist schon mal Susanne Glasel vom Münchner Stadtmuseum. Sie ist Mitarbeiterin der Sammlung Grafikgemälde.
Ich denke, zum einen ist es immer gut zu sehen, dass eine gewisse Gleichzeitigkeit von Strömungen in der Gesellschaft eigentlich immer vorhanden sind. Das heißt, wir haben jetzt eben viel über Stereotypisierungen und rassistischen Diskriminierungen gegenüber nicht-europäischen Kulturen gesprochen. Gleichzeitig gab es aber auch schon damals die Idee und die Bemühungen darum, diese Kulturen ernst zu nehmen und einen gewissen Umgang mit auf Augenhöhe herzustellen. Auch das sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Das kann einem dann auch etwas Mut machen, dass es also nie ganz so dunkel aussieht, wie man das am ersten Blick so wahrnimmt.
Das schon mal vorab. Wir wissen aber auch, dass der Rassismus, den wir heute kennen, ein Erbe des Kolonialismus ist. Der boomte in Deutschland im frühen 20. Jahrhundert, wie sonst nur der Hunger nach exotischen Kulturgütern. Okay, wird dringend Zeit, in die Vergangenheit zu reisen. In meiner Fantasie würde ich 1909 so reisen. Ich stehe mit dem Koffer unterm Arm geklemmt an der Reling eines riesigen Dampfschiffs. Hinter mir säumen viele Reisende aus ganz Europa das oberste Deck. Und dann werden wir reingespült in den Hafen von Kairo. Und vor mir das unendliche, laute Gewusel der größten Stadt Nordafrikas. Und wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich ein Mix aus den Filmen Tod auf dem Nil, Die Mumie und Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Alles Filme, die irgendwann in den 1920ern und 30ern spielen, aber sich alle dieser Stereotypen des sogenannten Orients bedienen. Die Realität würde sehr wahrscheinlich eher so aussehen. Als Frau und Spross einer Arbeiterfamilie hechte ich auf einer vielbefahrenen Straße in München zur Arbeit. Ich spurte vorbei an den vielen Plakaten, die mir von der weiten Welt erzählen. An einer Wand hängt ein Plakat mit drei Geishas, die Zigaretten aus Japan anpreisen. An der Litfaßsäule an der nächsten Ecke macht ein Theater Werbung für Saint Mahesa, eine altägyptische Tänzerin, die bauchfrei Hieroglyphen interpretiert, aber eigentlich Else von Karlberg heißt und aus Riga kommt. Mir ist das egal, denn solange ich mir das Reisen selbst nicht leisten kann, soll die Welt eben zu mir kommen. Deutschland war damals schon ziemlich besessen von fernen Ländern und Kulturen.
Mein Name ist Susanne Glasel. Mein Spezialgebiet in meiner persönlichen Forschung ist der Orientalismus des 19. Jahrhunderts.
Wenn man im 19. und frühen 20. Jahrhundert von Orient redet, meint man damit ein ziemlich großes Gebiet, das von Marokko über Indien bis Japan reicht. Es wird da sehr viel in einen Topf geschmissen, um es milde auszudrücken.
Deutschland war damals ein Kolonialreich. Also wir hatten aktive deutsche Kolonien in Afrika unter anderem, aber auch auf den polynesischen Inseln zum Beispiel, in Deutsch-Samoa, wie es damals genannt wurde. Und die Kolonialisierung von fremden Ländern und fernen Kulturen wurde als etwas Positives gesehen, also eine Erweiterung des Deutschen Reiches.
Man dachte, dass man diese unzivilisierten Kulturen mit deutscher Kultur retten könne. Und die Deutschen wollten sehr viele retten. 1914 war das Deutsche Reich die drittgrößte Kolonialmacht der Welt, hinter Großbritannien und Frankreich. Zwei große Konkurrenten, denen man in Sachen Kolonialismus und Machteinfluss in nichts nachstehen wollte. Zu den deutschen Kolonien gehörten unter anderem Teile von China, Papua-Neuguinea, Kongo, Ghana und Namibia. Letzteres hat eine besonders blutige Geschichte, mit dem deutschen Völkermord an Herero und Nama. Es gab durchaus vereinzelte Stimmen aus der Politik, die dies zu Recht kritisierten. Die wurden jedoch überhört. Denn die erste Welle der Globalisierung bringt den Kolonialmächten viel Aufregendes, dank des Ausbaus von Handelsrouten.
Und das führte dazu, dass man auf einmal auch als bürgerliches Mitglied der Gesellschaft viel mehr Zugang und Zugriff auf Produkte des sogenannten Orients, in Anführungszeichen, von fernen Ländern und Kulturen hatte und viel mehr in Kontakt gekommen ist mit Illustrationen, mit Fotografien, mit Reiseberichten. Und das hat zu einer großen Welle des Enthusiasmus, eines Trends im Grunde in ganz Westeuropa dazu geführt, zum Orient hin.
Das führte auch zum Konsum vieler Luxusgüter. Tee aus China, Kimonos aus Japan, Architektur aus Marokko. All das konnte man jetzt bequem zu Hause konsumieren, wo sehr gerne konsumiert wurde. Mit dem Einzug der Industrialisierung und dem damit einhergehenden großen Angebot an Produkten verstanden sich BürgerInnen des Deutschen Reichs immer mehr als KonsumentInnen. Kaufen. It's a thing.
Und somit wurde diese Region eben als eine Art Sehnsuchtsort immer populärer. Ein Sehnsuchtsort, auf den viel Fantasien, westliche Fantasien projiziert wurden, an dem man sich loslösen kann aus den Fesseln der Zivilisation, wie sie im Westen damals bestanden hat. Also dieser Fernweh und diese Fernlust war also ein ganz großes Leitmotiv dieser Zeit.
Diese Fernlust ist also mit exotischen Produkten sehr eng verknüpft. Ein Beispiel, der Kimono. Zwei davon kann man in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich finden, einem gemeinsamen Projekt des Münchner Stadtmuseums und der Kunsthalle München. Genauer gesagt sind es zwei Porträts von zwei MünchnerInnen, die Kimonos tragen. Da gibt es einmal das Ölbild Baroness Hertling als Geisha von Hugo von Habermann und der Künstler Paul Ried als Japaner von Gebhard Vogel. Die Baroness ist in einen weißen Kimono gekleidet mit rosa Blüten im dunklen Haar. Der Künstler trägt einen roten Kimono unter einem Sonnenschirm. Beide gucken verschmitzt den oder die Betrachterin an.
Sie beide sind sich bewusst, dass sie etwas Transgressives möglicherweise machen, etwas Verspieltes, etwas Exzentrisches. Es hat was ganz Prickelndes. Deswegen hat das auch die Bohème damals und die Avantgarden, eben auch der Jugendstil, waren ganz vorne mit dran, diese exotischen, orientalistischen Motive und Produkte zu konsumieren, sich eben auch selbst teilweise in diesen Kleidern und Gewändern, also Kostümen, muss man sagen, des Orients zu kleiden und sich in dem Sinne zu stilisieren. Das war etwas, was ein Statussymbol im Grunde.
Wenn ich mir das Porträt von Jugendstilkünstler Paul Ried so angucke, macht das irgendwie Spaß. Es ist humorvoll, lässig. Man hat das Gefühl, er liebt die japanische Kultur. Aber er trägt den Kimono auch eher wie Susanne schon sagt, wie ein Kostüm. Paul Ried inszeniert sich selbst, kreiert eine öffentliche Persona als gebildeter Mann von Welt. Würde er heute leben, wäre es wahrscheinlich sein Social-Media-Profilbild. Aber um eine wirkliche Auseinandersetzung mit der japanischen Kultur auf Augenhöhe geht es dem Künstler hier wohl eher weniger.
Ich glaube, der Reiz liegt eben tatsächlich darin, das Fremde oder das Exotische in Besitz zu nehmen. Es geht nicht mehr so sehr darum, wie es noch Mitte 19. Jahrhunderts vielleicht noch mehr der Standard war. Ich reise in den Orient und habe dort eine Fremdheitserfahrung, eine Freiheitserfahrung, sondern ich bleibe zu Hause, ich bleibe in meinem Kontext und kann aber dieses Fremdartige in Besitz nehmen. Als Produkt, nicht als Gegenüber, sondern als Produkt, das ich konsumieren kann.
Das sieht man besonders gut an der Plakatkunst des Jugendstils. Über die haben wir in Folge 5 gesprochen. Hört da gerne rein, wenn es euch interessiert. Das Wichtige an der Plakatkunst hier nochmal in Kürze. Sie erfindet quasi die sehr reduzierte Darstellung. Große Farbflächen, knapper Text, sehr prägnant, sehr darauf fokussiert, die Aufmerksamkeit von PassantInnen zu catchen. Sie kreiert damit die moderne Werbung, wie wir sie heute noch kennen. Ein Plakat, das auch in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich hängt und ihr wie immer in den Shownotes findet, ist von Ludwig Hohlwein, dem König der Plakatkunst. Das Plakat ist von 1913 und heißt Mittelmeerfahrten Norddeutscher Lloyd Bremen. Es ist Werbung für eine Schifffahrtsgesellschaft. Man sieht im Vordergrund einen schwarzen Jungen in einem knallroten Gewand. Er reitet auf einem Esel auf den oder die Betrachterin zu. Im Hintergrund sehen wir silhouettenhaft Dromedare und ein Dampfschiff. Und ansonsten ist das Bild sehr flächig und leer. Die untere Hälfte ist eine beige Fläche, die obere orange. Typisch für ein Werbeplakat ist es einfach sehr reduziert.
Es ist kein Hinweis auf eine größere Stadt, auf eine Metropole, auf eine Hochkultur. Es scheint eine rein agrarbasierte Kultur zu sein. All das sind natürlich rassistische und koloniale Vorurteile und Stereotypisierungen, die mit der tatsächlichen Kultur vor Ort in Nordafrika wenig zu tun hat, die aber ein Bild der dortigen Kultur und Verhältnisse dem westlichen Betrachter vermitteln sollen, die Abenteuerlichkeit und Fernweh und der Fantasie von Tausend und einer Nacht dem Betrachter näher bringen soll.
Man könnte jetzt sagen, wie soll ein Plakat es auch schaffen, mit seinen reduzierten Mitteln komplexe Kulturen darzustellen? Klar. Aber problematisch wird es, wenn das die einzigen Bilder sind, die man von einer anderen Kultur sieht. Um 1900 herum wird das Plakat neben der Zeitung zu dem Massenmedium schlechthin. Es ist das einzige Medium der Zeit, das das Bild ins Zentrum stellt. Fotos sind noch nicht zum Massenmedium aufgestiegen und Gemälde hängen an wenigen Orten, in Museen, Häusern oder Wohnungen. Aber Plakate, die hängen einfach überall in der Stadt. Und viele von diesen Plakaten bewerben exotische Kulturgüter mit Darstellung von Menschen dieser anderen Kulturen, wie zum Beispiel unser Mittelmeerfahrtenplakat hier. Aber diese Bilder sind so verknappt, dass sie Stereotyp werden. Diese Stereotypen festigen rassistische Vorstellungen, wie eben der unzivilisierte Orient. Und die werden so erst massenhaft unter die Leute gebracht. Rassistische Bilder gab es natürlich auch schon vorher, aber eben eher für das Großbürgertum und die Elite im Museum oder Salon. Jetzt werden sie für die breite Masse der Gesellschaft zugänglich.
Diese rassistischen Stereotype sind dann so allumfänglich und überall antreffbar, dass sie in gewisser Weise zur Realität werden. Also man nimmt das dann einfach als normalen Teil der Alltagswelt dar und diese Attitüde überträgt sich dann natürlich auch auf den eigenen Umgang mit den Kolonien oder mit anderen Kulturen.
Eine weitere Begegnung mit anderen Kulturen findet damals bei den sogenannten Völkerschauen statt, wo Menschen wie Tiere im Zoo ausgestellt werden. Beispielsweise mit Samoa in München. Es wurde auf der Münchner Theresienwiese 1910 ein fiktives Dorf aufgestellt, das die Lebensweise der polynesischen Samoa-Inseln im Südpazifik darstellen sollte. Samoa war zu der Zeit deutsche Kolonie. Also holte man SamoanerInnen nach München, die ihre Lebensweise vorleben sollten. Absolut menschenfeindlich. Absolut rassistisch. Hier angemessen in die Tiefe zu gehen, würde leider den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber wer mehr dazu lesen möchte, für den haben wir weiterführende Quellen in den Shownotes verlinkt. Egal welche Bilder die deutsche Gesellschaft um 1900 herum von anderen Kulturen sieht, sie sind immer reine Projektionsfläche, auf die man sehr viel projizieren kann. Positives wie Negatives. Dekadenz, Frivolität, sexuelle Freizügigkeit, Disziplinlosigkeit, Abenteuer, Ursprünglichkeit, Freiheit, Ausbrechen aus Norm, Rückkehr zu Norm. Das Bedürfnis nach Projektion war extrem hoch. Auch für die, die es sich leisten konnten, in den sogenannten Orient zu reisen. Warum? Da gibt es mal wieder zwei gegensätzliche Strömungen. Die einen wünschten sich, sich von den strikten Normen des Deutschen Reiches zu befreien, frei vom erdrückenden Alltag, frei von monarchischen Hierarchien oder der prüden europäischen Sexualmoral leben. Die anderen wollten zu den guten alten Werten zurückkehren.
Also es gibt beinahe schon apokalyptische Befürchtungen, dass also die westliche Kultur, die hohe westliche Kultur im Niedergang begriffen ist, untergeht, dass sich die westlichen Werte degradieren und sich auflösen. Und man erhofft sich, dass bestimmte authentische Werte sich vielleicht dann außerhalb Europas wiederfinden können.
Konkrete Bedrohungen waren zum Beispiel die rasant fortschreitende Technologisierung und die Frauenbewegung. Mehr zu diesen beiden Themen hört ihr in den Folgen 2 und 3.
Also die Idee, dass Frauen auf einmal mehr in den öffentlichen Raum treten, andere Positionen einnehmen, einfach hörbar und sehbar sind, außerhalb so der typischen, klassischen, tradierten Frauenpositionen. Und das alles hat eine große Nervosität und Angst ausgelöst, vor allem natürlich auch der männlichen Gesellschaft, aber insgesamt der Gesellschaft, weil man gesehen hat, okay, unsere alten, tradierten Strukturen, unsere Dichotomien lösen sich langsam etwas auf und das führt zum Niedergang unserer Hochkultur.
Natürlich hatte man auch ein anderes Interesse. Neue Märkte zu erschließen und viel Geld zu machen. Dazu gleich mehr. Ich fasse erst noch mal kurz zusammen. Anfang des 20. Jahrhunderts blühte das Fernweh der Deutschen so richtig auf. Sie waren fasziniert und inspiriert von der östlichen und südlichen Welt. Man wollte die Fremde konsumieren, trinken, anziehen. Es wird mehr gereist. Aber der Austausch fand selten auf Augenhöhe statt. Stattdessen geht es um Aneignung. Die eigenen westlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Rassistische Stereotypen verfestigen sich, werden erst Alltag, dann Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Man kann sagen, der moderne Rassismus hat hier seine Wurzeln. Und damit zurück zu heute. Newsflash für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Offiziell wurde der Kolonialismus abgeschafft. Die Vereinten Nationen erklärten 1963, dass sie alle Formen der Rassendiskriminierungen beseitigen wollen, inklusive Kolonialismus. Der Weg dahin war blutig und beschwerlich. Viele Kriege und Aufstände waren dafür nötig. Und der Kolonialismus hat bis heute Spuren hinterlassen. Bei den kolonisierten Ländern und den Kolonialherrschern.
Ein klassischer Einstieg, den ich wähle, ist, Sie haben mit Sicherheit irgendwas aus Baumwolle an. Sie haben mit Sicherheit ein Smartphone, das mit seltenen Erden produziert wurde. Das heißt also, auch heute noch sehen wir in bestimmten Waren, in bestimmten Produkten globale Ketten, Warenketten, die in ähnlicher Weise strukturiert wurden, wie sie im Kolonialismus strukturiert waren.
Das ist Kim Totzi. Er ist Historiker an der Universität Hamburg und forscht zu Kolonialgeschichte und Geschichte der Globalisierung. Er spielt hier auf das Metall Kobalt an. Kobalt ist essentiell für zum Beispiel wiederaufladbare Batterien in Handys und Laptops. Ohne Kobalt wären wir heute aufgeschmissen. Und ohne Kobalt könntet ihr diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht hören. Es ist im Vergleich zu 1900 kein Luxusgut, was wir uns da aus der Ferne holen, sondern existenziell für unsere digitale Welt.
Etwa im Ostkongo. Dort gibt es Minen, die teilweise unter härtesten Bedingungen Menschen zum Abbau dieser Mineralien bringen. Das heißt also, wir sehen unterschiedliche Formen, Arbeitsformen von freier Lohnarbeit über fast schon Zwangsarbeitsverhältnisse in diesen Produktionsstätten. Diese Materialien werden dann an verschiedenen Standorten weiterverarbeitet, aber die Wertschöpfung findet dann eigentlich im globalen Norden statt.
Das heißt, Menschen im Ostkongo arbeiten für wenig bis kein Geld. Und Großkonzerne im globalen Norden, zum Beispiel in Nordamerika oder Europa, werden dank dieser Arbeit stinkreich. Ähnliches sehen wir auch bei der Produktion von meinen geliebten Avocados. Die werden zwar in Kolumbien oder Peru tonnenweise angebaut, aber größtenteils in Europa konsumiert. Oder, wenn wir nochmal nach Sri Lanka gucken, die Textilindustrie gehört mit 40% zum wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes. Einer der Hauptabnehmer, Europa. Insbesondere Deutschland. Also, dass wir in Europa heute so viel und so günstig konsumieren können, geht dank der Länder des globalen Südens. Von denen einige Mal zum sogenannten Orient gehört haben. Mit dem Unterschied, das, was früher als Luxusgut galt, konsumieren wir heute ganz selbstverständlich. Was für uns westliche EuropäerInnen heute auch selbstverständlich ist, das Reisen. Der deutsche Reisepass ist der zweitmächtigste Reisepass der Welt, laut dem jährlichen Henley Passport Index.
Das heißt, Sie haben einen deutschen Pass, dann haben Sie die Möglichkeit, sehr viele Länder sehr einfach zu bereisen. Diese Möglichkeit steht Menschen aus dem globalen Süden überhaupt nicht offen. Selbst wenn sie dieselbe Neugier und dieselbe Offenheit und dasselbe Interesse zu reisen hätten, dürften sie das in der Regel gar nicht in derselben Form machen wie wir.
Der sri-lankische Pass ist nur auf Platz 97 von 107. Wenn ich an meine Reise nach Sri Lanka denke, überkommt mich schon das schlechte Gewissen. Es ist nicht so, dass ich mit Scheuklappen reise und Ungleichheiten nie sehe. Aber es ist halt auch einfach, sie nicht zu sehen, wenn man sie selbst nicht erfährt oder aus dem stressigen Alltag raus ist und an einem schönen, fremden Ort relaxed und Neues erlebt.
Dann aber muss man eben schon ergänzend hinzufügen, dass ich glaube, Neugier auf etwas Fremdes überhaupt nicht schlecht ist. Das ist auch etwas, was ich nicht verurteilen würde. Und gerade die Auseinandersetzung mit dem Fremden führt ja dazu, dass man überhaupt anders umgehen kann. Auch mit der, was ist denn eigentlich die eigene Identität? Problematisch wird es, glaube ich, in dem Moment, wenn man sozusagen sich in gewisser Weise entkoppelt und das Fremde tatsächlich nur als Fremdes wahrnimmt, ohne dass man damit in irgendeiner Form eine Auseinandersetzung führt.
Hier finden wir eine Antwort darauf, wie wir aus unserer Schieflage zwischen Fernweh und Fremdenhass wieder rauskommen könnten. Zumindest auf individueller Ebene. Im Surfurlaub nicht nur mit den anderen Westlern Zeit verbringen, sondern auch mal mit den dort lebenden Menschen reden, die Gemeinsamkeiten zu sehen, nicht nur die Unterschiede. Ich weiß, das klingt jetzt wahnsinnig banal und es ist auch keine Garantie. Natürlich muss man dafür offen sein. Denn es ist gar nicht so einfach, Vorurteile abzuschütteln. Vor allem nicht, wenn wir in Deutschland damit schon so lange sozialisiert werden. Zum Beispiel die Idee, dass Menschen anderer, vermeintlich weniger zivilisierter Länder vom Westen gerettet werden müssen. Diese Idee haben wir heute noch.
Das ist ja auch so ein beliebtes, freiwilliges, soziales Jahr. Ich gehe jetzt ein Jahr nach Afrika. Unspezifiziert. Wohin? Ich gehe jetzt ein Jahr irgendwo nach Afrika und baue Brunnen. Und dann habe ich meinen Dienst an der Menschheit getan. Das ist eine, also ich will das gar nicht individuell verurteilen, aber es ist eine Vorstellung davon, dass man sozusagen als Retter in eine Gesellschaft kommt, die eigentlich nicht selbst imstande ist, sich zu versorgen und die nicht für diese Dinge zuständig ist.
Das nennt man auch White Savior-Komplex. Und der ist unter anderem so stark, weil unsere Medien heute noch suggerieren, wie schlecht es um nicht-westliche Länder bestellt ist.
Wenn Sie sich mal die Berichterstattung über den afrikanischen Kontinent und verschiedene Länder im afrikanischen Kontinent in deutschen Medien anschauen, dann werden Sie feststellen, dass wir überwiegend eine reine Katastrophenberichterstattung vorfinden.
Ich probiere das mal aus und gehe auf tagesschau.de. Ende Februar 2025. Ich klicke auf das Ressort Afrika. Und tatsächlich, das sind die ersten Schlagzeilen. Kongo und Ruanda, Angst vor einem regionalen Krieg. Dann, die Welt hat den Sudan vergessen. Ich scrolle mal weiter. Kampf gegen Genitalverstümmelung. Und dazwischen gab es jetzt keine guten News. Klar, Nachrichtenformate haben die Tendenz, eher von Negativen als Positiven zu berichten. Doch wie bei der Plakatkunst von 1900 stoßen wir dann auf dasselbe Problem. Wenn Leitmedien verknappt kommunizieren, dann haben wir keine komplexen Darstellungen anderer Kulturen. Die kriegen wir dann vielleicht, wenn wir gezielt Literatur lesen oder in all diese Länder reisen. Aber wer hat die Zeit und das Geld dafür? So bleibt schnell das Bild hängen. Bei uns in Europa läuft zum Glück alles besser.
Diese Vorstellung, dass die europäische politische und gesellschaftliche Kultur das Maß aller Dinge ist, zu der sich alle anderen Gesellschaften entwickeln müssten, ist eben eine Basis dafür, dass man auch heute noch sich sozusagen in einem Selbstbild verewigt, in dem die Europäer, wir haben es geschafft, wir sind die beste jemals existierende Gesellschaft. Alle anderen Gesellschaften müssen sich an unserem Leitbild orientieren.
So kommen wir schnell zu Vorstellungen, dass Menschen aus anderen Ländern vermeintlich unzivilisierter und damit sehr wahrscheinlich auch krimineller seien. Und sowas will die vermeintlich überlegene deutsche Kultur nicht zu Hause haben. Was wir von früher lernen können, ist, dass wir immer noch in ziemlich alten Mustern festhängen. Aber, und hier kommt ein gutes Aber, wir sehen auch, dass wir weitergekommen sind. Fangen wir beim Bare Minimum an. Sklaverei wurde abgeschafft, Kolonialismus wurde abgeschafft. Und wenn es noch Formen dessen gibt, werden sie zumindest geächtet. Ich glaube auch, dass wir heute ein größeres Bewusstsein für Ungleichheiten haben. 2020 hat die Black Lives Matter-Bewegung in Nordamerika und Europa eine neue Welle der Antirassismus-Bewegung losgetreten, bei der sich noch nie so viele weiße Allies gezeigt haben. Am 8. Februar 2025 haben in München auf der Theresienwiese über 250.000 Menschen gegen rechts protestiert. Wie auch in vielen anderen deutschen Städten. Ich sehe es auch an mir persönlich. Ich hinterfrage sehr viel mehr meine Privilegien als weiße Westeuropäerin. Und das ist eine starke Möglichkeit, wie wir auf Augenhöhe kommen.
Ich glaube, wenn man ein Bewusstsein erstens für die Privilegien hat, das heißt, wie man nicht durch eigene Leistung, sondern nur durch den Zufall der Geburt erworben hat, wenn man sich dessen bewusst wird und dann sozusagen nicht versucht, in diese Falle des Rassismus zu trappen, der sagt, und weil du weiß bist, bist du auch in irgendeiner Form besser, dann, glaube ich, ist es jetzt gar kein Problem, neugierig zu sein. Ich würde sagen, das ist etwas, was total gut ist.
Also Fernweh haben ist eine ziemlich gute Sache. Solange man nicht nur sein Gepäck, sondern auch die Scheuklappen am Flughafenschalter aufgibt. Okay, gerne auch schon zu Hause aufgibt. Hier nochmal Susanne Glasel vom Münchner Stadtmuseum.
Ich denke, wir sollten daraus lernen, dass ein Kulturtransfer auf Augenhöhe für alle beteiligten Kulturen letztendlich von größerer Bedeutung und von größerer Nachhaltigkeit ist, als eine reine Ausbeutung und eine reine Aneignung gegen den Willen der ausgebeuteten Kultur. Ich denke, dass wir alle davon profitieren könnten, aus der Vergangenheit zu lernen und aus vergangenen Attitüden zu lernen.
Das hat uns diese Staffel auf jeden Fall gezeigt. Wir tragen heute noch Attitüden mit uns herum, die wir vor über 100 Jahren schon hatten. Die guten wie die schlechten. Und sie haben damals auch schon in all ihrer Widersprüchlichkeit gleichzeitig existiert. Wir haben eine Bewegung für und gegen Frauenrechte gesehen. Für eine technische Innovation und gegen sie. Für Fortschritt und für Rückschritt. Wir sind ständig in Bewegung und Gegenbewegung. Ich komme deshalb nicht drum rum zu denken, sind wir verdonnert, in den ewig selben Zeitschleifen festzuhängen. Nur, dass sie halt jedes Mal einen neuen Anstrich bekommen und dem Zeitgeist angepasst werden. Oder kommen wir wenigstens ein bisschen weiter?
Ich glaube, wir sehen immer Druck von einer Seite, der mit Gegendruck von einer anderen Seite beantwortet wird. Und dadurch sehen wir schon so etwas wie eine gesellschaftliche Entwicklung. Nur ist das eben auch nicht das Ende. Das heißt also, es modernisiert sich, es verändert sich.
Wir kommen also voran. Wenn auch, wie ich finde, sehr langsam. Aber darum wiederholt sich Geschichte auch nicht. Sie reimt sich nur. Zum Glück. Aus ihren Rhythmen können wir lernen, wie wir unsere Gegenwart bewältigen und eine nachhaltige Zukunft gestalten. Wahrscheinlich werden wir auch zukünftig Zeitschleifen drehen und unseren Punkten wiederfinden, die wir aus der Geschichte kennen. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Aus Wiederholung lernt man schließlich, wenn man denn möchte. Für heute und die erste Staffel war es das. Wir produzieren aber fleißig weiter und sind im Laufe des Jahres mit Staffel 2 zurück. Wenn euch unsere Folgen gefallen haben, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Dann verpasst ihr auch die nächste Staffel nicht. Die genannten Werke findet ihr digital in den Shownotes und analog noch bis zum 23. März 2025 in der Kunsthalle München, in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich. Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt des Münchner Stadtmuseums und der Kunsthalle München. Schaut doch mal vorbei. Zeitschleifen ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion Anna Scholz und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge ist Janina Rook. Zum Staffelfinale haben wir nicht nur ein, nein, zwei Goodies zum Abschied für euch. Nummer 1 kommt von Susanne Glasel. Nicht nur EuropäerInnen hatten um 1900 herum Fernweh. JapanerInnen zum Beispiel auch.
Das ist zum einen Kamisaka Seka, ein berühmter japanischer Künstler und Designer, der 1901 nach Glasgow gereist ist und dort mit der sogenannten New Art, also der neuen Art des Jugendstils, wie sie im englischsprachigen Raum genannt wurde, in Kontakt gekommen ist. Und tatsächlich vor allem mit der Bezeichnung New Art sehr perplex war, weil er eben Elemente aus der japanischen Kunst und Prinzipien aus der japanischen Kunst in diesen Objekten gesehen hat, die seit Jahrhunderten in der japanischen Kunst angewendet werden. Also absolut tradierte Ikonografien und war da also etwas vor den Kopf gestoßen.
Ja, verständlich, oder? Und hier kommt unser zweites Goodie. Outtakes aus der Produktion unseres Podcasts. Viel Spaß und bis hoffentlich bald. Das ist weniger... Stimme schon weg. Hundevideos, Tennisvideos, Bildmedien mit knappem Text, meine Güte, Avocados. Die werden zwar in Kolumbien oder Peru tonnenweise hergestellt. Hergestellt? Ich baue eine Avocado. Das Dampfschiff zieht ab. Tschüss. Ciao. Tschüssikowski. Nice.